Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist der Philosoph Michael Hampe. Er studierte Philosophie, Psychologie und Germanistik in Heidelberg und Cambridge, absolvierte ein Studium der Biologie mit den Schwerpunkten Neurobiologie und Genetik und ist Professor für Philosophie an der ETH Zürich. Michael Hampe hat eine Reihe erfolgreicher und viel beachteter philosophischer Bücher geschrieben, darunter Die Lehren der Philosophie, eine Kritik. Wozu? Eine Philosophie der Zwecklosigkeit. Und zuletzt Krise der Aufklärung über die Fortsetzbarkeit einer Lebensform. Gerd Skobel und Michael Hampe arbeiten unter anderem zusammen beim Metis-Projekt der ETH, dem Internetportal für Weisheitsliteratur und Weisheitspraktiken. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Hallo Michael, grüß dich.
Hallo Gerd.
Ja, freut mich, dass du Zeit hast, um über ein Megathema, ein Riesenthema eigentlich, was ja die westliche Philosophie seit Jahrhunderten beschäftigt, zu reden. Die Krise der Aufklärung heißt dein Buch über die Fortsetzbarkeit einer Lebensform. Und ich wollte bei diesem Riesenthema Aufklärung anfangen mit einer ganz platten Frage, nämlich sowas wie kritisches Denken gab es ja immer schon. Also die ersten Zeugnisse, die wir haben, wenn wir jetzt Ägypter mal rauslassen, das sind ja hauptsächlich irgendwie Gesänge, religiöse Texte. Aber was wir von den Griechen schon übermittelt haben, hat ja schon so einen kritischen Impuls drin. Was macht denn eigentlich Aufklärung, ohne das jetzt direkt genau zu bestimmen, aber was macht Aufklärung denn eigentlich anders als kritisches Denken?
Ja, das kritische Denken war vielleicht ursprünglich was relativ Elitäres, das nur von besonders ausgebildeten Leuten betrieben wurde. Man kann vielleicht sogar so weit gehen, dass eine Stelle bei Diogenes Laertius über Pyrrho, den Erfinder einer bestimmten Variante der skeptischen Philosophie, den Pyrrhonismus, auf kritisches Denken hinweist. Pyrrho soll nach Diogenes Laertius gesagt haben, dass Homer eigentlich der erste Philosoph gewesen ist, was irgendwie komisch klingt, weil wir ihn ja als einen Ependichter wahrnehmen. Aber es soll Pyrrho gefallen haben, dass Homer sagt, ja, die Menschen sind wie Blätter an einem Baum und Odysseus ist mal ein Lügner, mal ein treuer Ehemann. Und diese Darstellung der Wechselhaftigkeit und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens ist eine, die Standardsicht, was Menschen sind und was die menschliche Gesellschaft ist, eigentlich schon kritisiert. Also Menschen halten sich für viel eindeutiger, ihre Gesellschaft für viel stabiler und fester, als das bei Homer dargestellt wird, sodass die homerische Darstellung von Menschen und der menschlichen Welt im Grunde schon eine kritische ist. Aber das ist natürlich die Darstellung von einer sehr weisen und gebildeten Person und die widerspricht dem öffentlichen Selbstverständnis, wenn es so etwas wie eine Öffentlichkeit zu der Zeit gab. Mhm. Und Aufklärung hat vielleicht damit zu tun, dass ein solches kritisches Verständnis in die Allgemeinheit getragen wird, in die Öffentlichkeit getragen wird. Mhm.
Ich kann ja verraten, dass du mehrfach jetzt schon in Taiwan warst, dich unter anderem eben auch mit asiatischer Philosophie beschäftigt hast. Und was du jetzt gerade genannt hast, finde ich total interessant, weil dieses Thema der Vergänglichkeit ist ja in gewisser Weise das Urthema des Buddhismus und auch ein Urthema des Daoismus. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du ja, überhaupt anzuerkennen, dass Menschen, Gesellschaften, das, was Menschen auch errichten, bauen, also ob es jetzt im ideellen oder im realen, also praktisch greifbaren Bereich ist, vergänglich ist, das ist schon eine Form von Kritik.
Ja. Also man kann vielleicht sagen, dass die Grundstrategie von Menschen mit ihrem Leben zu Rande zu kommen, die Ausbildung einer Illusion ist, nämlich dass sie dass es einen Normalzustand des menschlichen Lebens gibt, mit 35 und gesund, Und dass es Normalzustand der Gesellschaft gibt, die Wirtschaft brummt, es gibt keinen Krieg. Und alles andere ist ein Ausnahmezustand, ist die Vorbereitung auf den Standardzustand oder irgendwie ein Abfall von diesem Standardzustand. Also man wächst auf den Idealzustand hin und dann leider geht er irgendwie kaputt wieder. Und diese Vorstellung ist, wie wir alle aus Erfahrung wissen, natürlich eine Illusion. Also de facto durchlaufen Menschen und menschliche Gesellschaften alle möglichen angenehmen und unangenehmen Zustände. Und wenn Aufklärung etwas damit zu tun hat, und das, glaube ich, ist eines ihrer Kernanliegen, dass man sich von Illusionen befreit, dann ist die Befreiung von der Illusion der Stabilität sowohl des persönlichen wie auch des gesellschaftlichen Lebens ein aufklärerisches Projekt. Und ich würde dir ganz recht geben, wenn man sagt, das buddhistische und das daoistische Denken haben das lange vor dem 17. Jahrhundert in Europa in der asiatischen Antike betrieben, dann gab es die Aufklärung in Asien sehr viel früher als in Europa.
Ja. Ist wirklich ein interessanter Punkt, weil darüber findest du ja in traditionellen Philosophiegeschichten kein Wort.
Ja, die Philosophiegeschichten sind ab dem 19. Jahrhundert in Europa sehr eurozentristisch geworden. Also es gab eigentlich, wenn man sich so beispielsweise Wolf und Leibniz anschaut, ein Bewusstsein für die Höhe beispielsweise des chinesischen Denkens. Und also Rolf Elberfeld hat das auch dargestellt in Hildesheim, dass diese Vorstellung, ja, die Philosophie hat in Europa mit den Pythagoreern und mit Platon begonnen und die Aufklärung ist ein europäisches Projekt, dass das selbst ein Mythos, eine Selbststilisierung des europäischen Denkens ist, das aus dem 19. Jahrhundert stammt.
Wenn man jetzt der europäischen Tradition des 19. Jahrhunderts folgt, dann gibt es ja so eine erste Welle der Aufklärung. Ich glaube, man spricht oft von griechischer Aufklärung, genau an dem Punkt, den du schon erwähnt hast. Also da sind die mythischen Erzählungen von Homer und dann gibt es einen Bruch mit diesem mythischen Denken und es setzt so ein, ja, wie soll man das nennen, protowissenschaftliches, vielleicht sogar schon im engeren Sinne wissenschaftliches Denken ein. Man muss nur denken an Euklid oder Pythagoras. Man macht in der Mathematik enorme Fortschritte. Man entwickelt erste Theorien über die Entstehung des Universums und was Materie ist und so weiter und so fort. Demokrit entwickelt eine Atomlehre, die dann lange fallen gelassen wird, dann mal wieder aufgenommen wird später. Was hat es mit dieser griechischen Aufklärung auf sich?
Ja, das ist eine Vorstellung, die Hilary Putnam in seinen Spinoza Lectures am Ende des 20. Jahrhunderts in Amsterdam aufgebracht hat, dass es zwei Aufklärungen in Europa gegeben hat und dass eine dritte jetzt angesagt ist. Die erste Aufklärung sei durch Sokrates initiiert worden. Die zweite hat im 17. Jahrhundert stattgefunden. Wir verbinden die dann mit der sogenannten wissenschaftlichen Revolution und mit politischen Denkern wie Rousseau und Locke. Und nach Putnam wäre jetzt mit Hilfe des Pragmatismus, also vor allen Dingen mit der Vorstellung von John Dewey, wenn alle intellektuellen Kräfte gebündelt würden, um das Gemeinwohl zu befördern, dann würde alles viel besser werden, als wenn die intellektuellen Kräfte vor allen Dingen auf die Profitmaximierung oder die Ausdehnung von Imperien ausgerichtet werden. Also diese dritte Aufklärung, die wäre jetzt gefragt. Und in der Putnamschen Sicht ist quasi der Sokrates, der auf dem Marktplatz herumläuft und die Leute nach ihren Überzeugungen fragt und ihre Überzeugung als unbegründet unterminiert, der erste europäische Aufklärer. Aber man kann natürlich, wie du sagst, auch in der europäischen Antike so etwas wie einen wissenschaftlichen Schub sehen. Also der Pythagorismus, da hast du völlig recht. Die Vorstellung, dass die Welt eine mathematische Struktur hat Euklid, der Beweisverfahren erfindet, die Mathematik nicht einfach zu einer Mess- und Zähltechnik machen, sondern eben zu einem theoretischen Gebilde, sind sicherlich genauso wichtig wie Sokrates. Aber weil Hilary Putnam Philosoph ist und wir ja auch, setzen wir gerne dann die Philosophen auf den Podest als die eigentlichen Vorantreiber der Aufklärung.
Korrigier mich, wenn das falsch ist, aber meine Lesart von Sokrates ist vereinfacht gesagt so, dass er immer das Nichtwissen auch im Kopf hat, also den Bereich dessen, was unser jetziges Wissen, wie auch immer wir das erlangt haben, übersteigt. Und er macht auf diesen Bereich des Nichtwissens aufmerksam, indem er Fragen stellt, ohne dass er die Antworten gibt. Und dieses permanente, man könnte sagen, radikale Fragen, was er betreibt, und das ja auf den öffentlichen Marktplätzen, also heute würde man sagen in den Talkshows, ja, an prominenter Stelle, das wird als Gotteslästerung bezeichnet, weil er sozusagen die großen Prinzipien und das, was als sicher gilt, vom Himmel runterholt, und Verderber der Jugend, weil er der Jugend zwar das kritische Denken beibringt und beibringt, radikale Fragen zu stellen, aber er sagt ihnen nicht, wo es lang geht, also wo denn eigentlich der Weg ist. Und das hinterlässt ja so eine gewisse Ratlosigkeit, die mich manchmal befällt, wenn ich so, wie soll ich mal sagen, Permanentkritiker erlebe. Ich setze das mal in Klammern, weil es passt nicht ganz dazu. Das ist ja der Trend im Grunde genommen auch des Journalismus, zumindest im Fernsehen und im Radio, oft auch im Print, immer wieder das, was passiert, zu kritisieren, ohne wirklich sagen zu können, so würdet ihr es eigentlich besser machen.
Ja. Ja, also der Sokrates ist eine schwierige Figur. Also ich stimme dir zu, dass man dieses Bild, das du von ihm zeichnest, dass es das gibt. Und ich finde es auch das interessante und sympathische Bild. Aber Sokrates ist wie Jesus und Buddha jemand, der nichts aufgeschrieben hat. Also wir haben nur Zeugnisse über ihn, die in der Universität vor allen Dingen verwendeten Zeugnisse über ihn sind die platonischen Dialoge, in denen er fast immer eine tragende Rolle spielt. Aber es gibt natürlich auch den xenophonischen Sokrates, und der ist sehr viel skeptischer und anders gestrickt als der platonische. Wenn man jetzt dein Bild anschaut, Sokrates als Kritiker, als Aporetiker, als Skeptiker, der beispielsweise in dem berühmten Dialog über das Wissen im Theaetet nicht sagt, dass Wissen wahre begründete Meinung ist, sondern diese Überzeugung erwägt und am Schluss verwirft, obwohl immer behauptet wird, Platon hätte festgestellt, dass Wissen wahre begründete Meinung ist, das stimmt einfach nicht. Also dann bricht man den Dialog in der Mitte ab, wenn man das sagt. Also der Dialog Theaetet kommt eigentlich zu dem Schluss, wir können nicht sagen, was Wissen ist. Und genauso kann man sagen, der Sokrates, den Platon zeichnet, sagt in der Regel auch nicht, was das gute Leben ist. Er gibt uns keine praktische Orientierung. Aber manchmal tritt er als Vertreter der platonischen Ideenlehre auf. Vor allen Dingen berüchtigt ist hier der Dialog der Staat, wo diese These, dass die Philosophen Könige sein sollten, weil sie die Idee des Guten gesehen haben, vertreten wird, die von Popper als der Anfang des Totalitarismus kritisiert worden ist. Also diese Figur schillert. Aber wenn man ein sympathisches Bild von Sokrates zeichnen möchte, dann ist er ein Kritiker, der jungen Leuten beibringt, dass sie mal den Ball flach halten und epistemisch, erkenntnistheoretisch bescheiden sein sollen. Sie sollen nicht glauben, dass, wenn sie von etwas überzeugt sind, dass dann alle anderen auch davon überzeugt sein müssen, weil sie können gar nicht so gute Begründung für ihre Überzeugung liefern. Das ist, und epistemische Bescheidenheit in den eigenen Erkenntnisansprüchen ist seit Sokrates zu einem Kriterium von Weisheit geworden, und deshalb ist Sokrates ein weiser Kritiker in der Philosophiegeschichte. Es gibt aber auch vor allen Dingen in den Frühdialogen einen Sokrates, der die Leute aufs Glatteis führt und an der Nase herumführt und wo man das Gefühl hat, sein eigentliches Interesse ist, zu zeigen, dass die anderen ziemlich blöd sind und Idioten sind. Und das läuft auf eine Form der Kritik hinaus, die immer auf Reflexionsvorsprünge aus ist, die immer zeigen will, ja, ich weiß es ja eigentlich besser, du tust immer so klug, aber wenn ich dich erstmal auseinandernehme, dann zeigt sich ja, dass du keine Ahnung hast. Und dann steht der, der diese Kritik ausgeübt hat, als der Schlauere da. Vielleicht war Sokrates auch so einer. Ich habe keine Ahnung, ob er jemand war, der auf Reflexionsvorsprünge aus war oder ob er eigentlich eine bescheidene Person war. Wir können ihn ja nicht mehr treffen und wir haben nichts persönlich von ihm. Aber Kritik als Aufforderung zur Bescheidenheit finde ich irgendwie ein sympathischeres Geschäft als Kritik, um Reflexionsvorsprünge zu erreichen.
Absolut. Für diese, sagen wir mal, etwas pessimistischere Deutung von ihm spricht ja, dass er offensichtlich sich ja immer wieder gerne mit Politikern angelegt hat, damals ja nur Männer, und die einfach wirklich, weil er ihnen öffentlich gezeigt hat, Leute, ihr habt keine Ahnung, ihr behauptet immer, ihr habt Ahnung und ihr wisst, wie man einen Staat regiert, faktisch habt ihr das überhaupt nicht geklärt und habt das überhaupt nicht klar. Und das ist natürlich, wenn man die Macht kritisiert, ja, die Leute, die den Staat, also den Stadtstaat zu der Zeit lenken, dann hat man natürlich mächtige Feinde gegen sich.
Das hat, glaube ich, auch zum Todesurteil gegen ihn geführt, also dass er sich mit der Macht angelegt hat. Also er war wahrscheinlich gegen das Wettrüsten mit Sparta. Also er war jemand, der nicht wollte, dass Athen versucht, Sparta zu übertrumpfen militärisch. Er soll ja selbst ein guter Soldat auch gewesen sein, so geht das Gerücht. Und er hat immer wieder davon gesprochen, dass er sich von seinem Daimonion lenken lässt, von einem guten Geist, der als innere Stimme in ihm sagt, was er nicht tun soll. Lass das, ja, das war so eine warnende Stimme. Und das war vielleicht eine metaphorische Redeweise von ihm, dass es da eine innere Stimme gibt. Wir übersetzen das heute mit Gewissen, das Daimonion. Das Gewissen hält ihn davon ab, das Schlechte zu tun. Und daraus haben sie ihm wahrscheinlich einen Strick gedreht und gesagt, er verdirbt die Jugend, indem er falsche Götter verehrt. Also statt die Stadtgöttin Pallas Athene zu verehren, verehrt er ein finsteres Daimonion, von dem noch niemand etwas gehört hat. So jemand gehört vor den Kadi. Und diese Anklage, falsche Götter zu verehren und damit die Jugend zu verderben, war wahrscheinlich der Versuch, ihn politisch aus dem Spiel zu nehmen, damit die, die ein Interesse daran hatten, mit Sparta weiter in Konkurrenz militärisch zu stehen, ihn herausnehmen können aus diesem Machtspiel, nicht?
Das, was du sagst, diesen inneren Dialog, den Sokrates mit sich selber hat, das nimmt ja Hannah Arendt später auf in ihrem Buch über Sokrates. Und verbindet das mit, und jetzt springen wir in der Zeit, mit einem anderen Gedanken der zweiten Aufklärung dann, wenn man dieser Einteilung folgt, nämlich, dass Sokrates in sich sozusagen auch die Stimme der Öffentlichkeit spürt und denken immer Dialog nicht nur mit sich selber, sondern auch mit den Stimmen, das heißt mit den Positionen und Argumenten der anderen ist. Und dass Sokrates im Grunde genommen der Erste ist oder einer der Ersten ist, der das ganz explizit auch macht und dass eben Gewissen als ein wesentlicher Moment von Urteilskraft oder wie Kant sagen würde, oder als Fähigkeit überhaupt zu urteilen zu kommen, tatsächlich darauf beruht, dass ich mich mit den Argumenten anderer auseinandersetze. Aber jetzt springen wir in diese zweite Aufklärung, der dann der Begriff der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Aber du hast ja vorweg, also bevor man auf Kant zu sprechen kommt, hast du ja Rousseau und Locke genannt. Wie könnte man sagen, wie beginnt diese klassische Phase der Aufklärung?
Also wissenschaftlich beginnt sie, würde ich sagen, mit dem Kopernikanismus, also mit der Fähigkeit, gegen den Augenschein physikalische Theorien zu entwickeln und durchzusetzen. Also die Vorstellung, dass die Erde eine Doppelbewegung durchführt, die ist zwar alt, die gab es schon bei Aristarch in der Antike, aber durch Kopernikus wird sie dann mathematisch ausbuchstabiert und die Leute sagen...
Und es gab die Messdaten.
Es gab Messdaten, es gab Probleme mit dem alten ptolemäischen Weltbild, den Kalender fortzuführen, weil die Voraussagen, wann der Frühlingsanfang sein wird, die für die Festlegung des Osterfestes der Kirche besonders wichtig war, nicht mehr richtig funktionierte. Aber die Vorstellung, dass die Erde sich um die eigene Achse dreht und um die Sonne, ist natürlich erstmal gegen den Augenschein. Die Leute haben gesagt, das ist ja verrückt, da müsste ja ein riesiger Wind wehen, wenn die Erde sich um die eigene Achse dreht. Und dann, wenn man Kanonenkugeln von Ost nach West oder West nach Ost schießt, müssten sie ja jeweils unterschiedlich schnell fliegen und so weiter. Also da gab es viele sogenannte Common Sense-Gegenargumente gegen Kopernikus. Und es hat dann bis Galilei und Newton gedauert, bis man diese Gegenargumente mit einer physikalischen Theorie aus dem Spiel nehmen konnte. Das konnte Kopernikus selbst noch nicht. Also das hat zu einer ganz neuen Physik dann geführt. Es gibt Philosophen der Wissenschaft, die sagen, je mehr eine wissenschaftliche Theorie in der Lage ist, dem Common Sense zu widersprechen, umso innovativer und aufregender ist sie eigentlich. Deshalb ist auch beispielsweise die Einsteinsche Relativitätstheorie und die Quantenmechanik unglaublich aufregend, weil auch die dem Common Sense widersprechen. Also allgemeine Vorurteile über die Natur, über die Lebewesen, über die Raumzeit wissenschaftlich herausnehmen zu können aus dem allgemeinen Verstand, ist ein aufklärerisches Projekt.
Bei Locke und Rousseau. Ja, genau, ja. Da hat das ja eine gesellschaftliche Wende eher.
Ja, bei Locke und Rousseau geht es natürlich um was ganz anderes. Also Locke, Rousseau, vielleicht sollte man auch noch Hobbes nennen. Da geht es darum, jetzt ganz grob gesagt, die politische Theologie aus dem Spiel zu nehmen. Also die Vorstellung, dass der Herrscher von Gottes Gnaden legitimiert ist. Also die Idee, dass die Legitimation politischer Herrschaft anders laufen muss als theologisch, die stammt vielleicht aus dem alten Ägypten, wo Echnaton sich als Sohn der Sonne bezeichnet hat und seine Pharaonenherrschaft quasi theologisch legitimiert hat. Und das setzt sich fort.
Ja. Und zwar gegen die Theologie seiner Zeit. Also ich meine, da gab es ja die, ne? Also er hat ja versucht, einen bestimmten Typ von Theologie politisch wirksam zu machen und auch theologisch gegen die anderen Götter durchzusetzen.
Ja, also das wäre nochmal ein eigenes Gespräch. Da hat sich ja Jan Assmann sehr mit beschäftigt, inwiefern der Monotheismus spezifische politische Folgen gehabt hat. Aber man kann natürlich sagen, dass die absolute Monarchie in der frühen Neuzeit, wo der Papst den Kaiser, den König krönen, salben, legitimieren muss, die Beherrschten als Figuren, die eigentlich zu sagen haben, wer sie beherrscht, völlig unberücksichtigt lässt. Nicht? Also der Herrscher wird quasi wir würden heute vielleicht etwas despektierlich sagen, durch einen Mythos legitimiert. Und die politische Philosophie der Aufklärung versucht, das zu zerstören. Die Legitimation der Herrschaft muss durch einen Vertrag zustande kommen. Sie muss dadurch zustande kommen, dass die Beherrschten selbst entscheiden, wie geherrscht wird und wer herrscht. Das kann eine konstitutionelle Monarchie sein beispielsweise, wo die Beherrschten, das ist das Hobbesche Projekt, ein Souverän wird eingesetzt, in dem ein Vertrag geschlossen wird, wo ein Gewaltmonopol erzeugt wird. Aber wir würden heute sagen, eigentlich läuft das auf die Demokratie hinaus, eigentlich läuft das auf demokratischen Republikanismus hinaus, dass das Volk, das beherrscht wird, sich selbst beherrscht und dass es nicht durch jemand, der von Gottes Gnaden eingesetzt wird, beherrscht wird. Und das ist ein mindestens so aufregender Prozess wie der Kopernikanismus natürlich.
Klar. Was ja zu einem Problem bringt, von dem ich glaube, dass Kant sich damit vor allen Dingen abgearbeitet hat, nämlich wenn ich das Volk nehme, Nationen in dem Sinn gab es ja noch nicht, also wenn ich das Volk nehme, dann ist das natürlich im Grunde genommen ein nicht legitimes Abstraktum, denn was wem ich da begegne, sind ja die ganz vielen unterschiedlichen Stimmen, nicht nur der Stände, sondern auch aller möglicher gesellschaftlicher Gruppen, würden wir heute sagen. Und damit entsteht ja ein Problem der Pluralität der Stimmen, die ich höre, also eine Pluralität der Argumente, der Interessen, der Machtansprüche und so weiter. Und das führt ja zu der Frage, ja gut, wenn ich das jetzt alles höre, übrigens ja auch eine Frage, die Aristoteles schon stellt in der Nikomachischen Ethik gleich am Anfang. Also wenn ich diese ganzen Stimmen jetzt höre, wie komme ich denn bitte dann zu guten politischen Entscheidungen? Wie komme ich denn überhaupt zu Entscheidungen, auch was in diesem Chor von Argumenten, Stimmen, Daten, Wahrheit ist? Und mir scheint, korrigiere mich, wenn das falsch ist, mir scheint, dass Kant die Idee gehabt hat, wir kommen zusammen, weil wir in uns etwas tragen, was wir alle in gleicher Weise, eine Idee von Descartes schon, was wir alle in gleicher Weise haben, nämlich die Vernunft. Und die Vernunft ist sozusagen die Messlatte oder das Vehikel, mit dem wir alle, das uns alle letztlich zusammenbringt. Wenn wir nur vernünftig sind, dann können wir die vielen Stimmen in eine Stimme vereinen und letztlich, das sagt Kant ja schon in seiner Schrift über die Aufklärung, haben wir dann das Weltbürgertum, was im Grunde genommen mit einer Stimme, nämlich der Stimme der Vernunft, redet. Kann man sich das ungefähr so vorstellen, die Idee?
Ja, ich glaube, dass Kant das so gedacht hat. Der andere Entwurf ist der des Volonté générale, des Allgemeinwillens von Rousseau. Also die vielen Stimmen kommen zusammen und dann ergibt sich aus diesen vielen Stimmen, die hinter denen auch viele Interessen stehen, ein gemeinschaftliches Interesse. Und bei Kant gebe ich dir recht, ist die Vorstellung, dass in uns neben unseren sinnlichen und unseren privaten Interessen ein allgemein menschliches Vermögen steht, das er die Vernunft nennt. Und wenn man sagt, es gibt so etwas wie die Vernunft und es gibt so etwas wie Urteilskraft, dann ist es auch möglich, wenn man sich darauf fokussiert und in Bildungsprozessen das besonders fördert, dass dieses Wir, dass diese Gemeinschaft zu einem Urteil kommt, das von allen als das Vernünftigste getragen wird. Das Problem dieser Vorstellung ist vielleicht, ob die Gemeinschaftsbildung im Politischen tatsächlich etwas mit Wahrheitsfindung zu tun hat. Da bin ich eher skeptisch. Also das ist auch eine Vorstellung, die Jürgen Habermas ja immer noch vertritt. Ich glaube, dass das Parlament, in dem diese vielen Stimmen gehört werden, nicht unbedingt die Wahrheit oder das Vernünftige findet, sondern dass das der Ort ist, in dem alle mal gehört werden. Und es kann sein, dass die überstimmt werden, eigentlich, wie sich später herausstellt, das Richtige gewollt haben oder das Vernünftigere vertreten haben, aber die Abstimmung verloren haben. Und dann ist es möglich, dass man sie wiederhört. Also ich glaube nicht, dass das Parlament der Ort ist, wo sich die Vernunft durchsetzt oder wo sich ein allgemeiner Wille bildet, sondern wo alles mal gehört wird. Mhm. Und wo immer wieder abgestimmt werden kann.
Also zumal es ja durchaus sein kann, dass das Parlament glaubt, es hat die Wahrheit, einstimmig von mir aus sogar, ja, weil das ist der Stand der Wissenschaft und 50 Jahre später stellt sich raus, Leute, was ihr da geglaubt habt über die Verursachung von Krankheiten zu der Zeit, war vollkommen falsch. Das heißt, eure politischen Maßnahmen, die ihr einstimmig dann getroffen habt, weil ihr alle gedacht habt, dass es war, waren gar nicht die richtigen. Also auch das kann ja passieren.
Genau, also ich glaube, dass du hast ja auch Descartes erwähnt, also der den Bon Sens, den guten, den gesunden Menschenverstand, das benutzen wir heute nicht mehr so gerne, das Wort, das ist quasi der Vorläufer des Vernunftbegriffes vielleicht von Kant. Also das kartesisch-kantische Modell geht halt davon aus, dass es so etwas wie die Vernunft und die Gewissheit gibt. Und es gab nach der zweiten Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert, eine weitere Entwicklung, die meiner Meinung nach bis heute noch nicht richtig ins Bewusstsein gedrungen ist, die durch Charles Sanders Peirce angestoßen wurde, der in der Wissenschaft den sogenannten Fallibilismus eingeführt hat und gesagt hat, wissenschaftliche Erkenntnis besteht nicht darin, dass man aus absoluten Gewissheiten, wie Descartes das glaubte, weitere Gewissheiten ableitet, sondern wissenschaftliche Erkenntnis besteht darin, dass man Fehler identifiziert und ausräumt. Wissenschaft ist quasi ein dauernder Desillusionierungsprozess. Und Peirce war noch der Meinung, dass dieser Desillusionierungsprozess zu einer Wahrheitsannäherung führt. Ob das tatsächlich der Fall ist, das kann man sich nochmal überlegen. Gegenwärtig pragmatistisch einflussreiche Philosoph Philipp Kitscher sagt in seinem Buch über Moral Progress, der moralische Fortschritt besteht wie der wissenschaftliche Fortschritt einfach nur darin, dass wir eine Illusion nach der anderen verlieren. Aber die wird dann durch einen anderen Irrtum ersetzt, durch einen, der ein bisschen länger wirkt. Und das passiert natürlich auch im Parlament. Also im Parlament wird nicht die absolute kartesische Gewissheit gefunden, sondern da findet man, wenn es gut geht, heraus, was nicht geht, was moralisch und erkenntnismäßig und politisch nicht geht und man es deshalb unterlassen sollte. Aber
kleine Klammer dazu. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, wann es war, vielleicht 20 Jahren, mal bei einer Party mich unterhalten, genau über dieses Thema, und zwar mit Christian Lindner. Der sagte, also FDP, der sagte, ich habe als Liberaler ein Problem, ich finde Popper gut, ich finde Fallibilismus gut. Ich bin also der Ansicht, dass es immer wieder darum geht, nicht von absoluten Gewissheiten auszugehen, sondern Irrtümer, genau wie du das beschrieben hast, Irrtümer auszuräumen. Aber wie bitte soll ich auf die Art und Weise Politik machen? Also es ist ja schon in der Wissenschaft schwierig, weil wissenschaftliche Lorbeeren, die kriege ich natürlich, wenn ich eine neue Theorie entwickle, von der alle dann zunächst mal überzeugt sind, oh, das ist jetzt die nächste wahre Theorie. Aber in der Politik muss ich ja liefern, ich muss ja ein Programm liefern. Ich muss ja, wenn ich für dieses Programm eintrete, muss ich ja überzeugt davon sein und die anderen überzeugen, dass das das richtige Programm ist. Wenn ich da mit Fallibilismus auf den Fahnen komme und sage, Leute, ja, ich vertrete das jetzt, aber könnte auch sein, dass es falsch ist, gewinne ich keinen Blumentopf. Und ich habe nicht eine richtig gute Antwort darauf, aber ich fand die Frage sehr gut.
Ja, die Frage ist sicher gut, aber ich bin mir nicht so sicher, ob die Beschreibung der Entwicklungsprozesse wirklich stimmt. Also ist es natürlich, sind Einstein und Heisenberg einerseits berühmte Leute, weil sie ganz bedeutende Theorien wie die Quantenmechanik und die Relativitätstheorien entwickelt haben. Aber es ist nicht die Gewissheit dieser Theorien, die zu ihrer Berühmtheit geführt hat, sondern die Leute glaubten vorher, mit Newton ist die Physik fertig. Und die haben Newton kaputt gemacht. Das ist das, was sie zu unglaublich großen Physikern macht. Warum ist Darwin ein großer Biologe? Nicht, weil er glaubte, dass die Entwicklung der Arten absolut gewiss ist, sondern er hat Aristoteles und Linné zerstört. Er hat die Vorstellung der Ewigkeit der Arten zerstört. Das heißt, in den Wissenschaften besteht ein ganz großer Preis darin, für evident gehaltene Paradigmen, wie Thomas Kuhn das genannt hat, umzustürzen. Und ich glaube, das ist in der Politik gar nicht so anders. Also wenn man das sich bei Kitscher ansieht, man sieht ein, dass Sklaverei nicht geht. Trotzdem wird das noch weitergemacht. Wie schaffen wir es, das jetzt mal zu beenden, was wir als Unsinn angesehen haben? Man sieht ein, dass Sexismus nicht geht. Trotzdem wird das weitergemacht. Wie schaffen wir das, dass wir politisch, gesellschaftlich den Sexismus beenden? Wir sehen ein, dass ein bestimmtes, die Luft, das Meer verschmutzendes Handeln nicht geht. Wie schaffen wir es, das abzustellen? Das heißt, die Politik hat im Grunde auch damit zu tun, dass das, was man als falsch eingesehen hat, in der Praxis
weitergeht.
Abzustellen.
Ja, dass man das weitergeht, dass man, und wie stellt man es ab? Und Kant hätte jetzt wahrscheinlich, oder die klassischen Aufklärer, die klassische zweite Aufklärung hätte gesagt, na ja, Leute, indem ihr endlich vernünftig werdet. Und wir wissen natürlich zum Beispiel mit unserer Diskussion über Klimawandel, dass du sämtliche vernünftige Argumente, sämtliche Fakten auf den Tisch legen kannst. Und es bewirkt nichts oder kaum was.
Genau, genau. Also die Argumente verändern nicht die Gewohnheiten, verändern nicht die Lebensform. Das heißt, man muss erst mal einsehen, was nicht geht. Und dann muss diese Desillusionierung, dass man etwas, was man dachte, es funktioniert, akzeptiert, es funktioniert nicht, die muss praktisch umgesetzt werden. Und das ist die große Kunst der Politik. Also wie kann eine Gesellschaft sich so weiterentwickeln, dass sie das, was sie als schädlich eingesehen hat, nicht mehr zur Grundlage ihres Handelns nimmt? Das ist sehr, sehr schwer. Aber der bei Christian Lindner implizite Gedanke, dass die Politik eigentlich Paradiesvorstellungen verkünden müsste. Ich führe euch in den Idealzustand und folgt mir, denn dann kommt die kommunistische Gesellschaft oder was auch immer.
Ja, bei der FDP eher nicht.
Bei der FDP eher nicht. Also dann kommt der ideale Markt, der immer ganz eindeutige Signale sendet und der zu einer zu großem Wohlstand führt. Also ich glaube, wir haben auch gelernt in der politischen Geschichte seit dem 19. Jahrhundert, dass diese Vorstellung von Politik als die Führung in den Idealzustand, dass das etwas ganz Problematisches ist, dass das oft mit Fanatisierung und mit der Überhöhung von Personen und von Programmen zu tun hat, die dann letztlich dazu führt, dass die Menschen aufeinander losgehen, weil sie bestimmte Programme unbedingt verehren oder bestimmte Personen unbedingt verehren. Also auch hier würde ich sagen, würde es darum gehen, den Ball flach zu halten, um das so, also quasi unsere Charakterisierung des Sokratischen wieder aufzunehmen. Glaubt nicht, dass die politische Entwicklung zur Erlösung führen wird. Ja, sie führt bestenfalls dazu, dass große Schäden abgewendet werden können.
Du hast ja, wie ich finde, einen enorm guten Text geschrieben mit dem Titel Abschied von großen Worten, in dem du ja genau auch diesen Zusammenhang aufdeckst und sagst, Leute, nehmt den Mund nicht so voll, auch mit eurer Aufklärung nicht. Denn das widerspricht eigentlich dem Lauf der Dinge. Und deshalb glaube ich, wir sind ja jetzt bei Kant und dieser klassischen Aufklärung. Du hast gesagt, danach gibt's diese, also nach der Standard, wie soll ich mal sagen, Einteilung gibt's diese dritte Aufklärung. Ich glaube, dass es da ja noch einen Zwischenschritt gibt, nämlich dieser Imperativ, also habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, und wir haben dann versucht, Wissenschaft, Technik und so weiter nach vorne zu bringen, hat ja nicht nur zu zwei Weltkriegen geführt, sondern eben auch zum Bau zweier Atombomben, die deshalb gebaut worden sind, weil es zwei verschiedene Physikdepartments und zwei verschiedene Theorien von Atombomben gab, die dann beide getestet wurden, und zwar gegen eine Zivilbevölkerung, die schon am Boden war. Japan war schon nicht mehr kriegsfähig. Das heißt, Diese Idee der Vernunft hat sich mit der fabrikmäßigen Vernichtung von Juden im Holocaust und mit dem Abwurf der beiden Atombomben eigentlich als völliges Desaster erwiesen, was ja Adorno, und das wäre meine dritte Aufklärung, was ja Adorno und Horkheimer beschrieben haben in ihrer Dialektik der Aufklärung, indem sie sagen, da ist die Aufklärung selber wieder zum Mythos geworden. In Fortsetzung unseres Gesprächs könnte man sagen, die haben einfach den Mund viel zu voll genommen. Die haben geglaubt, dass sie im Besitz der Wahrheit sind, und jetzt könnten sie richtig loslegen. Und das hat eben zu zwei Weltkriegen und den Atombomben geführt. Ist nicht dieses Kippen der Vorstellung, dass wir durch eine Vernunft, über die wir alle verfügen, die wir alle besitzen, wenn wir uns nur tief in diese Vernunft versenken, dann das Gute und Richtige entdecken und auch folglich tun können, eine desaströse Vorstellung geworden, die in meiner Zählung jetzt die dritte Aufklärung, das wäre dann Adorno und Horkheimer, ihrerseits wieder zerstört haben. Also die haben eigentlich Kant und die großen Aufklärer zerlegt, die mit dem Begriff der Vernunft operiert haben.
Ja, also ich stimme dir zu, dass es da eine sehr wichtige Diagnose in der Dialektik der Aufklärung gibt, aber ich glaube, dass sie noch nicht auf der richtigen Basis bei Horkheimer und Adorno beruht. Also ich glaube, dass Horkheimer und Adorno glaubten, damit Menschen vernünftig sein können im Sinne von dem, was sie Zweckrationalität genannt haben, also die richtigen Mittel für die Zwecke, vor allen Dingen der Naturbeherrschung zu finden, müssen sie sich selbst beherrschen. Und Selbstbeherrschung ist so etwas wie ein aggressiver Akt sich selbst gegenüber. Man isst nicht die Körner alle auf, obwohl man Hunger hat, sondern man spart sich welche vom Munde ab, um Saatgut für das nächste Jahr zu haben. Und das ist sehr vernünftig. Aber es ist anstrengend, es ist eine Gewalt gegen sich selbst. Und diese Gewalt bricht irgendwann wieder nach außen und führt zu aggressiven Akten. Und diese Vorstellung, dass die Selbstbeherrschung der Vernunft zum Zwecke der Naturbeherrschung wieder zur Barbarei führt, haben sie meiner Ansicht nach als eine notwendige angesehen. Und das halte ich für eine Fehldiagnose. Also ich glaube, dass sowohl die Vorstellung, dass die Vernunft notwendigerweise zur Wahrheit und Freiheit führt, wie auch die Vorstellung, dass die instrumentelle Vernunft als Selbstbeherrschung notwendigerweise immer wieder zu schrecklichen Gewaltausbrüchen führt, dass sie beide mit der falschen Vorstellung der Notwendigkeit operieren. Und dass hier etwas ins Spiel kommen müsste, was ebenfalls im 19. Jahrhundert neben dem Fallibilismus ins Spiel gekommen ist durch Poincaré und was wenn ich es richtig sehe, ein Leib- und Magenthema von dir ist, dass die Einsicht in die Komplexität mit der Absage an Notwendigkeiten verbunden ist. Man konnte zum Zeitpunkt, als man die Kernspaltung entdeckt hat, noch nicht voraussagen, was daraus alles werden wird. Das ist einfach gesellschaftlich und technisch und wissenschaftlich zu komplex. Und eine aufgeklärte Haltung hat damit zu tun, meiner Ansicht nach, dass wir unsere Prognosefähigkeiten angesichts gesellschaftlicher und natürlicher Komplexität nicht überschätzen und sagen, wir wissen, was kommen wird. Das tun wir nämlich nicht. Und da würde ich sagen, sind Horkheimer und Adorno noch auf dem Holzweg, quasi jetzt etwas despektierlich gesagt, auf dem marxistischen Holzweg, dass sie die Gesetze der Geschichte kennen würden, nämlich dass Selbstbeherrschung notwendigerweise zur Barbarei führen wird.
Du ahnst, dass ich da völlig deiner Meinung bin natürlich, weil ich glaube, dass das verkannte Thema der Aufklärung von Anfang an die reale Komplexität der Wirklichkeit war. Und das beinhaltet übrigens auch die Komplexität in uns, also uns mit unseren eigenen verschiedenen Antrieben, Stimmen, Wünschen und so weiter, Illusionen auch auseinanderzusetzen. Und ich hatte bis vor ungefähr einem halben Jahr geglaubt, dass ich da einigermaßen, keine neue Theorie aufgestellt habe, aber den Finger in eine Wunde gelegt habe, den bis jetzt relativ wenig Leute gesehen haben, bis ich im Internet auf das Luhmann-Archiv, das elektronische Luhmann-Archiv stieß und gedacht habe, ach, der hat im Januar 1967 sich für seine erste Vorlesung Notizen gemacht. Schau dir die doch mal an. Und es gibt im Internet eben das Faksimile von der ersten Vorlesung, so mit Schreibmaschine getippt, ein paar Notizen mit Bleistift drin und die Übersetzung. Und da taucht exakt dieser Gedanke bei Luhmann, ist nicht verwunderlich bei Luhmann, also einer der frühen Leute, die wirklich mit Systemtheorie auch die Komplexität ins Spiel gebracht haben, da taucht dieser Gedanke auf, er nennt das die Abklärung der Aufklärung, was ich mal wieder so einen typischen Luhmannschen Dreh finde. Und die Abklärung der Aufklärung besteht darin, sich die reale Komplexität, mit der man es zu tun hat, bewusst zu machen und immer die Grenzen der Aufklärung Also die Grenzen dieses eigenen erkenntnistheoretischen, aber auch politischen Programms, was man da weiterführen will, das ist ja auch dein Thema, Fortsetzung einer Lebensform, dass man sich diese Grenzen immer wieder klar macht. Und wenn ich jetzt freundlich Adorno und Horkheimer interpretieren würde, also dass sie nicht auf dem marxistischen Holzweg waren, würde ich sagen, was sie gesehen haben, ist, dass es eine absolute Grenze gab. Und die haben wir, und das ist fatal für uns als Menschheit, die haben wir mit dem Holocaust und mit den Atombombenabwürfen tatsächlich überschritten. Die haben wir schon überschritten. Das war eine Grenze, die wir nie hätten überschreiten dürfen. Da stimme ich mit denen überein. Und ich glaube, dass diese Zerlegung, jetzt springe ich in die Gegenwart, der gegenwärtigen internationalen Rechtsordnung, also das, was Kant immer noch Weltbürgertum genannt hätte und was für Habermas diese rationale Ordnung der Öffentlichkeiten wäre, dass das unter anderem deshalb auch zerfällt, weil wir diese Grenze überschritten haben und im Moment nicht wissen, wie wir uns alle dazu bringen können, Kant hätte gesagt, die Stimme der Vernunft wieder zu hören. Ich würde sagen, Komplexität auf eine Art und Weise so zu regeln, dass wir alle leben können, ohne uns gegenseitig zu vernichten. Hab jetzt lange geredet. Also meine Entdeckung war Luhmann, und ich bin völlig bei dir, dass, und das sagt Luhmann fast wörtlich auch, dass das versteckte Problem der Aufklärung von Anfang an das Problem der Komplexität war und ist, was sich im Raum des Politischen als Pluralität, also Vielfalt der Stimmen, Interessen und so weiter, widerspiegelt. Aber auch das ist ein Problem der Komplexität. Und wir haben ja eigentlich keine gute Theorie, das in den Griff zu kriegen.
Ja, also die auf der naturwissenschaftlichen Ebene war die Vorstellung, ich vereinfache die Wirklichkeit im Labor durch eine Idealisierung, die Komplexität in der nicht präparierten Natur reduziert. Und dann sehe ich in dem Experiment ein Muster, mit dem ich ganz viel erklären kann und das ich auch technisch anwenden kann. Das war ja sehr erfolgreich. Man hat viele Naturgesetze gefunden. Und dass wir mit Flugzeugen fliegen können, dass wir Kraftmaschinen haben, das hat natürlich damit zu tun, dass man die Gesetze der Aerodynamik, die Gesetze der Energieumwandlung gefunden hat und die Technik bestätigt in gewisser Hinsicht dieses Vereinfachungsprogramm durch das Labor.
Wobei, wenn ich das kurz sagen darf, Fliegen zum Beispiel ja gerade darauf beruht, nicht Vögel zu imitieren, sondern mit dem Prinzip des Auftriebs zu arbeiten, was man gar nicht an den Vögeln gesehen hat.
Genau, ja, also die Imitation der Natur ist nicht der Punkt. Ich würde auch sagen, dass die Anknüpfung von Galilei an Archimedes mit diesem berühmten Fallrinnen-Experiment gerade im Unterschied zum Aristotelismus, kein mimetisches Naturverhältnis darstellt, sondern ein konstruktiv vereinfachendes Naturverhältnis. Das ist, glaube ich, der moderne Experimentalismus. Aber er ist mit dieser fatalen Vorstellung verbunden, dass wir, wenn wir die Naturgesetze im Labor gefunden haben, dass wir dann auch den Lauf der Dinge im Griff haben. Und das stimmt eben nicht. Die Natur bleibt so komplex, wie sie immer gewesen ist, auch wenn ich sie im Labor vereinfachen kann.
Und noch schlimmer, dadurch, dass wir versuchen, sie im Labor zu vereinfachen und dann sowas wie Quantenmechanik entwickeln, verkomplexifizieren wir die reale Wirklichkeit. Wir fangen nämlich dann an, das Internet zu bauen, und dann fangen wir an, Smartphones zu bauen, und jetzt bauen wir Quantencomputer, und das macht unsere gesamte Kommunikation, unser Leben und das, was es in der Wirklichkeit gibt, noch mal komplexer, als es bis zu diesem Zeitpunkt schon war.
Genau, das ist genau das, was ich auch sagen wollte, dass es eben nicht einkalkulierte Komplexitätssteigerungen im Prozess der Aufklärung gegeben hat. Einerseits durch die, wie du finde ich völlig richtig sagst, durch die technische Anwendung naturgesetzlicher Einsichten, die zu einer enormen Steigerung der Komplexität der Lebenswelt dazu geführt hat, dass wir uns immer wieder an neue technische Apparate anpassen müssen und dass es Nebenfolgen der Technifizierung der Lebenswelt gibt, die wir nicht prognostizieren konnten. Also was das Internet, was das Handy mit uns macht, war, als das Internet und das Handy entwickelt wurden, nicht prognostizierbar. Also dass das beispielsweise für die Demokratie sehr gefährlich werden kann. Das konnten die Leute in Kalifornien meiner Meinung nach nicht prognostizieren. Das andere ist, dass die Vorstellung, ich bekomme die gesellschaftliche Komplexität in Griff, indem ich gesetzliche Regelungen schaffe, die auf die Vielstimmigkeit eingehen. Das ist übrigens ein Problem, das schon im alten Ägypten bekannt war.
Ja.
Das führt zu einer zu einem Wuchern der Bürokratie.
Das ist genau das, was wir im Moment haben.
Ja,
und
genau.
Also an unserer deutschen Steuergesetzgebung siehst du, dass wir komplett kasuistisch denken, weil wir für jedes, auch nur mit jedem neuen Gesetz mögliche neue Schlupfloch, ein weiteres Gesetz suchen, um dieses Schlupfloch zu stopfen. Und du kannst Komplexität durch genau das, was du sagst, durch einen massiven Zuwachs an Regeln nicht kontrollieren, weil Komplexität immer eine stochastische Komponente hat, eine Zufallskomponente, die nicht linear ist, die du eben nicht durch eine eindeutige Regel einfangen kannst.
Ja, ja. Und was dann halt passiert ist, dass man quasi in einer hypertechnisierten Welt lebt, wo man Redundanzen für alle Sicherheitssysteme einbauen muss und dass man in einer hypobürokratisierten Welt lebt, wo Regeln auf Regeln angewendet werden dann gibt es eine Frustration, die darin besteht, dass die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich dauernd anpassen, sie müssen sich dauernd an technische und bürokratische Systeme anpassen und sie haben ihr Leben selbst gar nicht mehr in der Hand. Und diese Wut gegen das System, sei sie nun von rechts oder von links gesteuert, sage ich jetzt mal, oder motiviert, hat, glaube ich, damit zu tun, mit dieser unglaublichen Komplexitätszunahme des gesellschaftlichen und des technischen Lebens. Nicht, dass man sagt, also ich will mich jetzt nicht mehr anpassen, ich will diese Regel jetzt nicht wahrnehmen, auch noch. Ich will nicht auch noch dieses Formular ausfüllen. Ich will nicht auch noch hier einen Tick machen, damit ich dieses Programm benutzen kann. Ich habe die Nase voll davon, ja. Und das kann dann in so eine Zerstörungswut umschlagen, dass man sagt, wir müssen den tiefen Staat, wir müssen das System, dann tauchen halt die Millets mit der Kettensäge auf. Oder Elon Musk. Damit muss jetzt mal Schluss sein. Wir können dieses System nicht mehr dadurch beherrschen, dass wir es mit neuen Regeln verbessern. Und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, weil man nicht weiß, was man dann alles kaputt macht. Nicht?
Da hat mir Hannah Arendt immer total eingeleuchtet, obwohl die das nicht exakt in dieser Begrifflichkeit formuliert, aber der Sache nach schon, wenn die Wirklichkeit wirklich komplex ist und ich versuche eine systematische Zerstörung dieser Wirklichkeit, weil ich sie anders will und weil ich was Neues will. Also das war sozusagen in der soften Form die Deregulation in der Wirtschaft. Und das ist die Disruption von Leuten wie Musk, Zuckerberg und so weiter, auch im wirtschaftlichen Bereich. Wenn ich ein komplexes System zu einem Kipppunkt bringe, habe ich null Ahnung, was nach diesem Kipppunkt passiert. Und also das ist einfach Physik auch. Nicht nur jetzt Gesellschaftstheorie, sondern, wie soll ich mal sagen, eine mathematische Beschreibung der Wirklichkeit. Ohne dass die zwingend besser wäre als die andere. Aber dann kann ich sagen, danach weiß ich einfach nicht, was passiert. Und das kann noch viel desaströser sein als das, was wir im Moment haben.
Genau, also mein Anliegen ist gewissermaßen, dass es meiner Ansicht nach zwei Kerne der Aufklärung gibt, nämlich vermeidet Illusion und vermeidet Grausamkeit. Und dass es dringend nötig ist, diese beiden Kerne zu retten. Wir sollten weiter versuchen, in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu leben, in denen wir es, man kann das eine kalte Dusche nennen, man kann das Abklären nennen mit Luhmann, in dem wir uns zutrauen und in der Lage sind, Illusionen zu benennen und abzulegen. Und wir sollten versuchen, das zu tun, ohne grausam zueinander zu sein. Die Frage ist, wie wir das schaffen, dass wir diese Ideal der Aufklärung, der Illusions- und Grausamkeitsvermeidung zu retten und gleichzeitig mit der gesteigerten technischen und bürokratischen Komplexität aufzuräumen, sage ich jetzt mal. Ja? Also das, was wir gerade erleben in den USA und vielleicht auch in anderen Gegenden, ist ja der Versuch eines Elitenwechsels, dass man sagt, die Intellektuellen und die Bürokraten, die haben unsere Welt immer komplizierter, undurchschaubarer gemacht und wir werden jetzt durch etwas beherrscht, für das wir uns nie entschieden haben. Wir werden von technischen und bürokratischen Systemen beherrscht, die sich einfach entwickelt haben und die uns Bürokraten und Techniker und Wissenschaftler beschert haben, die wir nicht gefragt haben, das zu tun. Und jetzt müssen andere Leute an die Macht. Weg mit den Juristen, weg mit den Bürokraten, weg mit den Intellektuellen. Jetzt müssen die Disrupteure, die zerstörungsfähig sind, an die Macht. Also das ist, glaube ich, der Elitenwechsel, der in den USA gegenwärtig angestrebt wird. Nicht so wie es in der Aufklärung einen Elitenwechsel vom Klerus zu den Intellektuellen gegeben hat, wird im Moment ein Elitenwechsel von den Intellektuellen zu den Disrupteuren angestrebt. Und dann kommt genau die Frage, die du stellst, was machen die alles kaputt? Wie viel Grausamkeit verursachen sie, um die Komplexitäten, die uns beherrschen und für die wir uns nicht entschieden haben, abzuschaffen? Wie viel Illusionen produzieren sie, um ihre Disruption Neu. Durchzusetzen? Also meiner Ansicht sieht es im Moment so aus, dass diese Disrupteure die Aufklärung zerstören. Sie produzieren Illusionen und sie sind grausam.
Ich habe mir, also in deinem Buch Krise der Aufklärung gibt es ein paar, nicht nur ein paar, gibt es sehr viele, finde ich, sehr bemerkenswerte Sätze. Und einen, den ich mir rausgeschrieben habe, den ich besonders wichtig fand, ist genau das, was du gerade sagst. Aufklärung könnte ursprünglich vor allem ein Versuch gewesen sein, Grausamkeit einzudämmen, ja, sie vielleicht irgendwann ganz zum Verschwinden zu bringen. Das ist neben dem Gebrauch der Vernunft, um Illusionen zu zerstören, wirklich die zweite wichtige Schiene. Und haben wir jetzt mit dem, worüber wir zuletzt in den letzten 10 Minuten gesprochen haben, das beschrieben, was du Krise der Aufklärung nennst?
Ja, das würde ich sagen. Das ist gegenwärtig. Wir nicht wissen, ob wir in eine Phase geraten, wo wir innerhalb der Aufklärung lernen, mit Komplexität umzugehen, mit Ungewissheit umzugehen, dass wir lernen, wir brauchen keinen fanatischen Führer, der uns ins das Heil zeigt, also dass wir es akzeptieren, dass wir die Wahrheit nicht kennen, dass unsere Prognosefähigkeit begrenzt ist. Das wäre wunderbar, wenn das Ergebnis des gegenwärtigen Turmoils, des gegenwärtigen Aufruhrs wäre. Oder dass wir in eine Phase der Remythisierung und der Rebrutalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse übergehen. Nicht, dass die körperliche Auseinandersetzung wieder zunimmt, dass irreversible Beschädigungen anderer Menschen, anderer Gesellschaften wieder eintreten. Und dass wir in irgendwelchen Fantasien verschwinden, die produziert werden, damit diese Grausamkeiten durchgesetzt werden können.
Der Untertitel deines Buches ist ja Fortsetzung einer Lebensform. Und ich finde, was du klar gemacht hast, das war mir vorher in der Weise nicht klar, dass man Aufklärung wirklich als eine Lebensform betrachten sollte und nicht als ein, wie soll ich mal sagen, akademisches oder wissenschaftlich technisches oder von mir aus auch philosophisches Spiel irgendwie oder eine Methode, sondern es ist eine Lebensform. Und wir sind ja jetzt genau sozusagen am Doomsday der Gegenwart angekommen. Und die Frage steht ja im Raum, wie setzen wir das dann denn fort? Und ein Punkt, den du in deinem Buch ja auch machst und über den wird immer mal wieder nachgedacht, aber vielleicht nicht auf eine systematische Art und Weise, ist, dass die Aufklärung jetzt als einseitig, wie soll man sagen, kritisch-wissenschaftlich, methodisches Prinzip rechts und links Fragen der Lebensorientierung, des Sinns, des zufriedenen Lebens ganz aus dem Spiel gelassen hat, was ja anfangs, das haben wir ja besprochen, was ja anfangs eine wichtige Rolle gespielt hat. Also man kann es auch anders formulieren, ganz beiseite gestoßen haben und verabschieden wollten ein für alle Mal das, was früher Religion war. Und Religion hat ja diese, nicht zuletzt diese Aufgabe, naja, uns die Fragen, über die wir keine Antwort haben, trotzdem auf eine Art und Weise so zu beantworten, dass wir unser Leben, um deinen Begriff aufzunehmen, gut fortsetzen können. Möglicherweise mit einer Illusion, aber vielleicht doch so, dass die Grausamkeiten eingedämmt werden. Im Idealfall. Wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Religionen Kriege verursacht haben und so, das wissen alle. Also ist diese Idee der Fortsetzbarkeit dieser Lebensform vielleicht dadurch positiv zu wenden, dass wir sagen, wir müssen das, was die Aufklärung rechts und links hat, liegen lassen, was sie nicht genug berücksichtigt hat, das müssen wir stärker machen, weil damit kann es uns gelingen, besser fortzufahren als im Moment.
Ja, ich glaube, dass das das auch ist, was Hilary Putnam mit seinem Verweis auf John Dewey angestrebt hat, also dass der Pragmatismus eine philosophische Richtung gewesen ist, die einerseits sich von der absoluten Gewissheit des Kartesianismus abgewendet hat und sich andererseits auf die konkreten Lebensverhältnisse fokussiert hat. Und also das, was du vorhin genannt hast, die Abschied von den großen Worten, das ist eigentlich das pragmatistische Programm. Ja, also produziert nicht immer Riesentheorien über die Wahrheit oder die Vernunft, sondern schaut euch an, was im konkreten Leben als vernünftig gilt, welche Praktiken im konkreten Leben zu Wahrheit führen. Also dass man immer die praktische Verankerung der theoretischen Vorschläge, die man macht, beim Theoretisieren mit berücksichtigt. Das ist im Grunde das pragmatistische Programm. Und die Vernunft ist als Slogan in der Aufklärung nicht immer sehr pragmatisch gewesen, obwohl Kant in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht im Grunde ein Stammvater auch des Pragmatismus gewesen ist, dass er gesagt hat, wir erkennen und handeln immer unter Zeitdruck und mit begrenzter Sichtweite. Nicht? Also da gebe ich dir völlig recht. Ich glaube aber, dass die Rolle, die die Wissenschaft in der Aufklärung gespielt hat, zu einem Missverständnis der Religion geführt hat, dass man, also jetzt mit den harten Worten Wittgensteins, dass man die Religion als Aberglauben missverstanden hat, dass in der Religion unvollkommene Theorien vertreten werden. Also ich glaube nicht, dass die Schöpfungsgeschichte in der Bibel eine falsche Theorie ist. Also ich glaube, dass die Theorie von Aristoteles, der über die Ewigkeit der Arten, eine falsche Theorie war und dass Darwin mit dieser falschen Theorie aufgeräumt hat. Aber es war ein Missverständnis im 19. Jahrhundert, dass sich Darwin gegen die christliche Religion oder gegen die Schöpfungsgeschichte wendet. Da war die christliche Religion schon zum Aberglauben heruntergekommen. Also ich glaube, die Schöpfungsgeschichte ist ein im Wittgensteinschen Sinne orientierendes Bild. Behandle die Tiere und die Pflanzen so, als wären sie ganz sorgfältig von einer wohlwollenden Kreatur hergestellt worden.
Genau wie du. Das ist ja die Pointe, ne?
Genau
wie du.
Ja. Du schmeißt ja deine Uhren und auch nicht aus dem Fenster einfach so. Du fährst deine Autos nicht einfach gegen die Wand. Also warum, man kann Tiere und Pflanzen nicht einfach so verbrauchen, wenn man sie sich vorstellt als etwas, was sorgfältig erschaffen worden ist. Aber das ist ein Bild, das ist ein orientierendes Bild, das ist keine Theorie. Und ich glaube, die Religionen produzieren solche orientierenden Bilder. Und Wittgenstein hat gesagt, religiös zu sein bedeutet, sich unter ein solches Bild zu stellen.
Was im Übrigen auch erklären würde, warum Darwin ja so ganz, ganz lange gezögert hat, antireligiös zu sein. Das war ja gar nicht seine Absicht. Das wollte er ja gar nicht.
Ja, denke ich auch. Also, aber es gibt parallel, glaube ich, zur wissenschaftlich-technischen Durchdringung der Gesellschaft die Vorstellung, religiöse Bilder als etwas, was eine Orientierungsfunktion im Leben haben kann, brauchen wir nicht mehr, sondern Wissenschaft und Technik können unser Leben selbst orientieren. Und das ist, wenn Wissenschaft und Technik keine Gewissheiten produzieren, eben nicht richtig. Ja, also wir müssen weiter handeln, auch wenn wir zweifeln. Aber wie können wir weiter handeln?
Dann ist die Fortsetzung der Aufklärung als Lebensform eigentlich ein Zwei-Fronten-Krieg. Also auf der einen Seite Illusionen zerstören, mit Wissenschaft kooperieren, aber Wissenschaft daran hindern, sich absolut zu stellen mit ihren Riesentheorien. Auf der anderen Seite Religion als, nennen wir es mal Orientierung oder Sinnformationsmöglichkeit anzuerkennen, aber den Aberglauben, zu dem sie geworden ist, also die falsche Theorie oder der falsche Umgang mit Religion, ebenfalls zerstören. Das ist ein, genau. Das ist ein Zwei-Fronten-Krieg.
Ja, ja. Also ich glaube, Wittgenstein, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist sicher sehr schwierig zu sagen, war der Meinung, dass die Religion ursprünglich überhaupt nicht als eine Theorie verstanden wurde. Dass die ursprünglichen religiösen Erzählungen immer als etwas, was eine Orientierungsfunktion hat, verstanden wurden. Und dass die Idee eines Sachtextes, der die Tatsachen wiedergibt, viel später ist. Und dass diese Vorstellung dann zurückprojiziert worden ist in die religiösen Texte.
Ich stimme Wittgenstein dazu, finde aber, dass er auch einen Fehler macht. Und zwar, weil er eine Neigung hat, diese religiösen Erzählungen sehr moralisch zu deuten und im Grunde genommen als Moralratgeber überwiegend zu betrachten. Und ich glaube, das ist auch falsch.
Ja, das ist ja auch zu oberflächlich, ja. Ja,
ja, das ist was, andere, da hat er selber sehr viel von gehabt. Entschuldige.
Es gibt sicher noch andere Orientierungen als die, die etwas mit Moral zu tun haben. Also der Philosoph Paul Feyerabend, der ja bei Wittgenstein studieren wollte ursprünglich, und Wittgenstein ist dann gestorben, bevor er bei ihm anfangen konnte, und dann ist er zu Popper gegangen. Der sagt in einem Interview mit Rüdiger Savransky, die Menschen sind schwache Wesen, die brauchen Hilfe, sie brauchen Trost. Was hilft es mir, wenn ich mich aufhängen will, dass ich den Spin des Elektrons kenne? Nichts, ja. Also in der Verzweiflung, in der Einsamkeit hilft einem wissenschaftliches Wissen relativ wenig. Ja? Und neben sich moralisch zusammennehmen und keine Grausamkeit ausüben, müssen Menschen durch Phasen der Verzweiflung durchkommen in ihrem Leben. Ja? Und dafür sind religiöse Bilder natürlich auch da. Ja? Dass sie beispielsweise die Hoffnung, dass mir auch in sehr schwierigen Lebensphasen eventuell Kräfte zuwachsen, die ich im Moment nicht habe, dass ich die nicht aufgebe.
Du machst ja in deinem Buch über Aufklärung am Ende einen Move, den dir manche übel nehmen könnten oder den man falsch verstehen könnten, indem du ein religiöses Bild, nämlich ein Gleichnis von Jesus mit ins Spiel bringst. Allerdings finde ich auf eine Art und Weise, die eben dem Gang unseres Gesprächs jetzt entspricht, dass du nämlich sagst, die Nachricht, die in dem Fall Jesus, hätte vielleicht auch jemand anders sein können, also hätte auch Buddha sein können eigentlich, das, was er in seinen Reden, in seinen Gleichnissen verkündet, ist: Mach dir keine Sorgen. Also, wir haben jetzt das Feld abgegrast und sind ja in unserem Gespräch mit Fortsetzung der Lebensform der Aufklärung eigentlich gelandet bei der Frage der Konfrontation mit dem Tod, also mit unserer eigenen Endlichkeit, mit unserer eigenen Verzweiflung angesichts dieser Endlichkeit, der Illusion, dass wir vielleicht doch dem Tod entgehen, ja, was wirklich eine Illusion ist. Und da stellt sich ja die Frage, ja gut, wie können wir denn jetzt einigermaßen zufrieden und nicht grausam abreagierend unsere Angst gegenüber anderen, wie können wir denn auf diese Art und Weise leben? Und die Nachricht, die uns die Religion, also Jesus in dem Fall, sorgt euch nicht um den nächsten Tag, aber auch Buddha auf seine Art und Weise, und das ist nämlich ein Weg der Überwindung dieses Leidens gibt, mitteilen, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, auch angesichts dieser schrecklichen Dinge, also vom Holocaust bis hin zum eigenen Tod, zufrieden, vielleicht sogar zu viel, aber so zu leben, dass wir gut leben können. Lassen wir mal offen, was gut bedeutet. Wie Da endet ja im Grunde genommen das Gespräch. Das ist ja auch der Ausblick, das ist ja auch der Ausblick deines Buches. Wie stellst du dir vor, können wir das erstens für uns selber einigermaßen gut umsetzen? Und wie können wir das als Gesellschaften auch politisch umsetzen?
Ja, das Problem, was dahinter steckt, ist, glaube ich, der Anthropozentrismus, dass wir glauben, dass wir als Menschen Ansprüche auf etwas hätten, auf das kein anderes Lebewesen Anspruch hat. Ja. Die Vögel frieren und verhungern im Winter und fallen vom Baum und niemand ruft 110 an, es kommt kein Rettungswagen, es wird keine Intensivstation bemüht, um den Vogel zu retten oder den Fuchs oder was auch immer. Also wir treiben technisch und wissenschaftlich auch einen großen Aufwand, um Sachen, mit denen wir schwer zu Rande kommen, Krankheit und Tod irgendwie hinauszuschieben, um sie besser ertragen zu können. Also ich will auch nicht in eine Zeit zurück, wo es keine Betäubungsmittel und keine Krankenhäuser gibt. Also die Aufklärung hat natürlich in dieser technisch-wissenschaftlichen Lebensbewältigung auch viele Grausamkeiten vermieden. Sie hat aber gleichzeitig, das hat Raymond Geuss mal so genannt, dazu geführt, dass wir alles Mögliche unerträglich finden, was alle anderen Lebewesen ertragen müssen. Also wir können uns quasi kaum noch mit Unliebsamkeiten abfinden. Deshalb ist die wissenschaftlich-technische Anwendung der Aufklärung ein riesiges Sorgeprogramm. Ja? Ein riesiges Sorge- und Vorsorgeprogramm. Und man kann sich fragen, ob das nur zur Verbesserung des Lebens führt oder nicht auch zu Problemen führt. Ja? Ich habe jetzt neulich von jemandem, der im Gesundheitsbereich arbeitet, den Spruch gehört: Früher starben die Leute einfach, heute werden sie komorbid und kriegen eine Diagnose nach der anderen um die Ohren. Da ist was dran, ja. Also die Fähigkeit, den Körper zu beobachten, die Fähigkeit, Krankheiten auszuschalten, ist natürlich einerseits wunderbar, aber es hat Nebenfolgen, nicht? Es hat Nebenfolgen in dieser Stabilisierung der Sorgehaltung. Man ist in permanenter Sorge. Ist mein Körper noch okay? Wie wird die Wirtschaft werden? Wie wird das Wirtschaftswachstum werden? Ja, so es ist quasi, man hat das Gefühl, die Gesellschaft ist gegenwärtig in Angst und Wut versetzt. Nicht? Das sind die zwei Grundemotionen, in denen man sich zu befinden scheint.
Also im Grunde genommen kannst du sagen, jedes Mal, wenn du Nachrichten hörst oder Nachrichten siehst, ist das ein großes, ich notiere mir mal die dringlichsten Sorgenprogramm.
Ja.
Das Versprechen der Religion, ohne dass, du würdest ja auch nicht sagen, wir kehren jetzt einfach zurück zur Religion und dann ist alles gut, würdest du ja auch auf keinen Fall sagen, würde ich übrigens auch nicht sagen. Die Frage ist aber, wenn das stimmt, dass dieses Sorgeprogramm ja sehr anthropozentrisch ist, dass es immer um die Sorge um uns selber geht, wie kommen wir von dieser Sorge um uns selber los, und zwar auf eine Art und Weise, die nicht wieder illusionär ist, weil da würde ja wieder die Aufklärung greifen und wir müssten diese Illusion zerstören.
Ja, also ich glaube, dass die Wissenschaft selbst die Mittel an die Hand bietet, um die Illusion des Anthropozentrismus auszuräumen. Also de facto hat das mit Kopernikus angefangen. Ja, der Heliozentrismus, das Ende der Vorstellung, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, hat dazu geführt, dass wir erkennen, dass wir relativ bedeutungslos in diesem riesigen Universum sind. Ja, dass wir die Erkenntnis der riesigen Zeitspannen evolutionär und dass jede Art ungefähr 1 Million Jahre Lebenszeit hat, führt dazu, dass wir unsere Art.
Wie bitte? Ich gebe dir recht, aber das ist in gewisser Weise Trost der Theorie wieder. Ne? Ich kann mir das klar machen. Also ich bin nicht der Mittelpunkt, also wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums und wir halten sowieso nur irgendwie ein paar Millionen Jahre. Aber Wie hilft das konkret mir oder anderen Menschen, diese Sorge um sich selber, die ja, wir haben es eben gehabt, die Nachrichten, die Politik und so weiter bestimmt. Und ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie dir das geht, also wenn ich an die Ukraine denke im Moment, bei minus 20 oder 30 Grad, ohne Strom und so weiter zu überleben, das ist ein Gedanke, der mich morgens oft packt. Und ich mir, also das sind Formen von Sorgen, die wir alle haben. Und uns einfach davon frei zu machen, wie geht das?
Naja, also man kann sich um seine eigene Person sorgen und nicht um die Leute in der Ukraine. Und wenn man sich auch um die Leute in der Ukraine sorgt, dann ist vielleicht schon mehr gewonnen, als wenn man nur auf sich selbst fixiert ist. Und wenn man sich nicht einfach nur um die Menschen kümmert, sondern auch um andere Lebewesen, ist vielleicht auch schon etwas gewonnen. Also die ständige Fixierung auf die eigene Person und die eigene Art ist ja eigentlich das, was das Aufklärungsprogramm als ein Vorsorgeprogramm auszeichnet, nicht? Und das, was die Abschaffung des Anthropozentrismus bedeuten würde, heißt nur, ja, sind die anderen Arten wirklich weniger wichtig als wir, weil sie keine Vernunftwesen vermeintlicherweise sind? Sind wir wirklich so bedeutsam? Und dann bräuchte man entsprechende Bilder. Und ich würde sagen, das, was in diesem Bild, dass die Vögel und die Lilien auf dem Felde sich nicht sorgen, aber trotzdem da sind und in ziemlich schöner Form da sind, ein solches Bild ist, dass diese Sorge ja ein Mechanismus der Selbstbezogenheit ist, der letztlich zu nichts Gutem führt.
Ja, also wäre die Lösung oder Loslösung des Problems, unsere Selbstbezogenheit, sagen wir mal, zu entspannen zumindest. Also diesen Zug der Selbstbezogenheit mehr zu lösen, loszulassen.
Ja, also ich denke, dass das sowohl der individuelle Egozentrismus, wie auch der Nationalismus als so etwas wie eine kollektive Selbstbezogenheit immer zu Fanatisierung führt und letztlich zu Gewalt gegenüber anderen, und dass das eigentlich nicht etwas ist, was wir wollen, nicht? Also wenn es wirklich so ist, dass wir Grausamkeiten vermeiden wollen und dass die Gefahr bei Gewaltausübung immer ist, dass es zu Grausamkeiten kommt, dann ist diese Selbstzentrierung sicher eine Quelle der Grausamkeiten.
Michael, vielen Dank für das Gespräch über die Aufklärung und auch dein Buch Krise der Aufklärung über die Fortsetzbarkeit einer Lebensform. Wir haben zumindest am Schluss jetzt angedeutet, in welche Art und Weise wir die Lebensform fortsetzen können gemeinsam.
Ja, vielen Dank dir, Gerd.
Ja, danke. Bis zum nächsten Buch.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von drei gemeinnützigen Organisationen. Der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.